Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hi, hallo und herzlich willkommen. Sie war mehrfach im Playboy, ist bekannt als Baywatch-Nixe und Skandalnudel durch ein von ihr nie freigegebenes privates Video mit ihrem Ex-Ehemann, dem Rocker Tommy Lee. Und nun macht sie wieder Karriere. Pamela Anderson ist ab heute im Kino zu sehen mit The Last Showgirl.
Las Vegas hat uns immer wie Filmstars behandelt. Die Kostüme, die Ausstattung. Wir waren Botschafterinnen in Sachen Stil und Anmut. Das Las Vegas Showgirl. Die Ikone. Das amerikanische Showgirl.
Ja, klingt schon so ein bisschen nach Pathos. Es geht um eine Frau, deren Show nach 3 Dekaden abgesetzt wird. Und über den Film und warum Hollywood Comebacks liebt, sprechen wir heute unter anderem. Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt tatsächlich schon wieder Stress im Disneyland.
Um die Nacht meiner Geburt zu ehren, nannte mein Vater mich Schneewittchen. Dieses Kind, das am Brunnen steht, das ist sein Königreich. Hat dasselbe wie ich erlebt. Er lehrte mich, furchtlos, gerecht, mutig und ehrlich zu sein. Werd ich das Kind von damals wiedersehen? Aber sie hat alles verändert.
Die böse Stiefmutter. Ja, heute erscheint die Realverfilmung von Schneewittchen. Die einen sagen zu woke, die anderen schreien, die Hauptdarstellerin sei nicht weiß genug. Außerdem gibt es ein Eklat darüber, wie die Hauptdarstellerin sich zum Nahostkonflikt verhalten. Also es ist viel los, viel Drama, viele Skandale. Und das klamüsern wir jetzt auseinander, gucken uns die Debatten an und fragen uns, ist der Film überhaupt gut? Das weiß unsere Kollegin, Filmkritikerin Jenny Zilker. Jenny, eigentlich gibt es ja schon seit der Ankündigung des Castings vor 4 Jahren diverse Diskussionen rund um den Film. Bitte erkläre uns, dividiere uns das doch nochmal auseinander, welche Schauplätze sich da aufgetan haben.
Ja, gerne. Also für mich sind das mehr oder weniger 4 Themenkomplexe, die da diskutiert werden. Also Rassismus, du hast es schon gesagt, insofern, als dass US-amerikanische RassistInnen vor allem auf Social Media unter dem Deckmantel von Werktreue schon nach Bekanntgabe der Besetzung, dann tönten die Hauptdarstellerin Rachel Zegler, deren Mutter Kolumbianerin ist, die sei nicht weiß genug für die Rolle als Schneeweißchen, ne? So hieß das ja ursprünglich, weiß wie Schnee. Mhm. Das ist natürlich hanebüchen und schwer menschenverachtend aus ganz verschiedenen Gründen. Wir kennen das ja auch noch mit Ariel damals, mit Halle Berry, da waren ja auch solche Vorwürfe da. Erstmal ist der Vorwurf an sich natürlich Quatsch, denn ist eigentlich natürlich egal für die Rolle, die Hautfarbe. Wenn überhaupt, dann müsste es eher um Lookismus gehen. Sie soll ja auch die Schönste sein. Und Zegler ist auch tatsächlich sehr, sehr normativ schön. Also ist dem animierten Schneewittchen aus dem 1937er Disney-Zeichentrickfilm, den wir alle noch irgendwie im Kopf haben mit Bildern, wie aus dem Gesicht geschnitten. Mhm. Aber wie gesagt, diese sogenannten Vorwürfe kann man getrost oder sollte man ganz schnell ignorieren. Und dann meldete sich vor ein paar Jahren, als der Film noch in Entwicklung war, auch noch Peter Dinklage zu Wort, der Schauspieler, der offensichtlich das Märchen gar nicht so genau kennt. Und der befürchtete dann so eine stereotype oder stigmatisierende Darstellung von kleinwüchsigen Menschen, nämlich als Zwerge. Und da muss man vielleicht dazu sagen, dass im Englischen für Kleinwuchs und für Kleinwüchsige tatsächlich das gleiche Wort wie für Zwerge, also unsere Zwerge aus der nordischen Mythologie benutzt wird, nämlich Dwarfs, ne, und Dwarfism. Das ist hier aber anders. Und auch sein Vorwurf, den er dann in so einem Podcast äußerte, da würden also 7 Zwerge gezeigt, die in der Höhle hausen, das stimmt ja auch nicht. Das sind ja, also diese 7 Zwerge, diese 7 mythologischen Zwerge sind ja neben Schneewittchen und der Stiefmutter die positiven Protagonisten in dem Märchen. Die wohnen bekanntlich in so einem hübschen kleinen Häuschen und hausen nicht in der Höhle und sind hochstrebsam und gehen da pfeifend ins Bergwerk. Historisch, also die Märchen, die werden ja immer, die vermischen ja immer 1000 uralte Motive. Mhm. Historisch sollten mit den Zwergen tatsächlich Kinder symbolisiert werden damals. Denn Kinder wurden jahrzehntelang bis ins 19. Jahrhundert für Bergwerksarbeit ausgenutzt. Aber Disney hat dann darauf reagiert und statt Schauspieler CGI eingesetzt für diese 7 mythische, also diese 7 Kreaturen. Und da haben sich dann wieder verständlicherweise auch kleinwüchsige Schauspieler drüber aufgeregt und gesagt, naja, jetzt sind aber 7 Rollen für uns futsch. Mhm. Und als drittes hat Rachel Zegler Free Palestine getweetet. Und weil Gal Gadot, das ist die Hauptdarstellerin, also die Darstellerin von der bösen Stiefmutter, weil die Israelin ist und sich auch öfter schon zum Krieg geäußert hat, haben vor allem die Medien daraus dann so eine Fehde gesponnen, die es, glaube ich, am Set so überhaupt nicht gab. Und dann wurde dem Film eben auch noch, bevor man ihn gesehen hatte, dieses komische Schlagwort Wokeness vorgeworfen, was ich auch unheimlich albern finde, weil woke sein heißt ja einfach nur der Versuch, sensibel zu sein, das Versuchen, an einer gerechten Welt zu arbeiten. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, was in dem Film dann eigentlich passiert.
Ja. Würdest du denn sagen, dass diese ganzen, du hast jetzt glaube ich vier Debatten genannt, ja, uns voranbringen oder auch allgemein vorangebracht haben? Oder ist es eine Diskussionskultur, die wieder die gleichen Schleifen dreht? Stichwort König der Löwen, das Dschungelbuch, mhm, Aladdin, mhm, und so weiter und so fort.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir kommen einfach nicht drum rum, dass wir gerade immer diese Schleifen drehen müssen. Ne? Also das ist tatsächlich, irgendwie ist das ärgerlich und albern, man erwartet es auch schon, aber ich denke, wir müssen einfach andauernd drüber reden, auch so wie wir jetzt, und versuchen zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter. Es gibt, also der Rassismus ist tatsächlich ein Thema, und insofern ist es gut, dass man drüber spricht, dass irgendwelche Leute sagen, jemand sei nicht weiß genug für eine Rolle. Ne? Also wir müssen diese Schleifen immer wieder machen, solange bis alle begriffen haben, dass das Quatsch ist. Und das bringt uns insofern vielleicht mit zwei Schritten vor einen zurück, aber es bringt uns hoffentlich dann schon weiter. Ich versuche das ja immer positiv zu sehen.
Dann lass uns mal über den konkreten Film sprechen, wie sensibel er ist. Ich meine, Disney gibt sich ja zumindest immer ein bisschen Mühe, Realverfilmungen zeitgemäßer, mhm, zu machen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Schneewittchen die brave Hausfrau mimt, die die Bude sauber hält und sich darüber freut, dass sie am Ende einen Prinzen ergattert, den sie eigentlich nicht kennt. Also was ist neu?
Ja, also sie tatsächlich ist sie gar nicht irgendwie fröhlich beim Budefegen, sondern am Anfang ist sie halt sehr, sehr passiv, weil sie halt von ihrer Stiefmutter da so untergebuttert wird, muss den ganzen Tag die Bude bohnen, und es kommt aber auch nicht raus. Und ihre Entwicklung ist dann, dass sie selber entdecken muss, ich muss da raus, ich muss was tun, ja, ich muss aktiv werden. Und sie lernt den Prinzen, der auch kein Prinz ist, sondern ein charmanter Silberdieb, den lernt sie schon vorher im Schloss kennen. Und da knastert schon so ein bisschen zwischen den beiden. Und das auch, um das zu vermeiden, dass sie dann einfach nur mit ihrer schlafenden Schönheit, ich meine, das ist ja im Originalmärchen ganz schön gruselig, mhm, ne? Also der Prinz lernt sie ja nur schlafend kennen, küsst sie dann übergriffig. Und dann, ne? Also das ist, insofern hat das schon, ist das eigentlich ganz schön, dass das, finde ich, dass das so ein bisschen aktualisiert wird. Ja, und das ist, trotzdem ist es natürlich ein Film für Kinder. Ne? Also das ist jetzt nicht wie Snow White and the Huntsman oder sowas, den ich ja ganz großartig finde, der ja sehr, sehr düster ist und sehr independent ist. Und da geht es wirklich auch um Self-Empowerment. Das ist ein Film für Kinder hier, Schneewittchen. Hm. Deswegen ist der trotzdem immer noch ziemlich bieder und hat trotzdem diese ganz klassischen Schneewittchen-Motive da drin. Trotzdem, also ich finde ihn trotzdem auch werktreu, obwohl er sich ein bisschen davon entfernt. Und wir müssen auch solche Filme wie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, sind mir dann eingefallen. Der ist ja auch eine ganz eigene Adaption, dieses Märchen. Und trotzdem würden wir sagen, das ist eine fantastische Verfilmung. Also man kann mit Märchen ja auch alles Mögliche machen. Man muss das ja gar nicht so eins zu eins wiedergeben.
Im Stern, da gibt es, wie ich finde, auch eine ganz spannende Besprechung. Da heißt es im Artikel an einer Stelle, ich zitiere mal, als hätte Rousseau höchstpersönlich im Disney Writers Room gesessen. Ist das deiner Meinung nach sehr weit hergeholt? Oder Stichwort Aufklärung, passt das eigentlich auch ganz gut und hat was mit Klassenkampf eventuell sogar zu tun im Film?
Also das ist natürlich ein bisschen mit Augenzwinkern gemeint. Da hat der Stern-Kollege schon ganz schlau Kommunismus und Klassenkampf und so drüber geschrieben, damit wir das alle lesen und sagen, oh. Aber es ist auch ein bisschen weit hergeholt, weil man könnte das natürlich fast von jedem Film sagen, der sich Mühe gibt, irgendeine Art von Selbstermächtigung zu erzählen. Das machen ja auch zum Glück sehr, sehr viele Kinderfilme, das sollen sie ja auch. Also es ist ja eigentlich gut, dass Schneewittchen am Ende, darauf bezieht sie das nämlich, zusammen mit den Leuten aus dem Dorf dann die böse Königin mit ihren, die übrigens ganz tolle Klunker trägt. Also da freue ich mich schon, ob dann so ein Merchandise auch mal rauskommt mit den Klunkern von der Königin, die wird dann aber am Ende zu Fall gebracht von Schneewittchen, und das ist eigentlich eine großartige Botschaft. Von mir aus kann man das von gern Klassenkampf nennen. Dann arbeitet Hollywood oder Disney aber auch schon lange daran. Das bleibt ja trotzdem ein Märchen. Und da Kommunismus drüber zu schreiben, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, im Ganzen ist es überhaupt kein kämpferischer Film. Es ist schon, haben wir auch gerade gehört, mit sehr viel Musik ausgestattet, sehr viel neuen Songs, die auch tatsächlich schwächer sind als die paar alten, die da noch drin sind. Da merkt man schon, dass es auch ein anderes Songwriting ist. Aber dann auch wieder, es schadet auch nicht, da reinzugehen. Also kleine Kinder können da schon reingehen und können sich vielleicht eine modernere Art von einem aktiveren Schneewittchen angucken, eine Frauenfigur, die was tut. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich würde aber sagen, wenn man sich gute Märchen angucken will, dann guckt man sich Snow White an oder eben Snow White and the Huntsman oder eben Haselnüsse für Aschenbrödel. Es gibt tolle Märchenfilme.
Das stimmt. Heute erscheint die Realverfilmung von Schneewittchen. Mit meiner Kollegin Jenny Zilker sprach ich über ja die diversen Skandale rund um den Film und natürlich, wir sprachen über die Frage, wie zeitgemäß der Film überhaupt ist. Ich danke dir für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Es ist eine der großen Comeback-Geschichten. Pamela Anderson, 90er-Jahre-Sexsymbol, bekannt aus der Serie Baywatch, bekannt auch für ihre skandalträchtige, von der Klatschpresse ausgeschlachtete Ehe mit Rocker Tommy Lee, spielt im Drama The Last Showgirl eine Tänzerin, deren Engagement nach 30 Jahren abrupt endet. Ab heute im Kino, gemacht von Gia Coppola, und über den Film, Pamela Andersons neue Karriere und warum Comebacks im Allgemeinen eigentlich so faszinierend sind, spreche ich mit meinem Kollegen Kais Harabi. Kais, was steckt denn eigentlich hinter dem Phänomen Comeback? Bei mir fällt da noch der Name Demi Moore mit The Substance gerade zu sehen gewesen und vor allem gab es dafür auch eine Oscar-Nominierung. Aber warum sind gerade diese Geschichten so fesselnd?
Ja, Demi Moore hat ja auch den Golden Globe dafür gewonnen als beste Hauptdarstellerin. Ich glaube, diese Comeback-Geschichten sind so fesselnd, weil jeder von uns natürlich diese Geschichte von der zweiten Chance liebt. Das ist einfach ein total guter Erzählstoff. Der Drehbuchcoach Robert McKee hat in seinem Buch Story die Prinzipien des Drehbuchschreibens so verschiedene Erzählarchetypen, also so Grundgeschichten sozusagen, erklärt. Und da ist unter anderem die Redemption Story dabei, also in der deutschen Übersetzung die Erlösungsgeschichte. Und diese Comeback-Geschichten von so Leuten wie eben Demi Moore, Pamela Anderson oder wenn wir auch ein bisschen weiter zurückgehen, irgendwie auch die von Mickey Rourke mit The Wrestler, die passen ziemlich gut in dieses Schema. Wir haben immer eine Person, eine Protagonistin, der in der Vergangenheit irgendwie übel mitgespielt wurde, die vielleicht auf der, ich setze das bewusst in Anführungszeichen, auf der moralisch falschen Seite stand. Also in dem Fall zum Beispiel Blockbuster gedreht hat, statt ernstzunehmende Kunstfilme. Und auch das in Anführungszeichen natürlich. Und auch eher für Schlagzeilen in der Klatschpresse berühmt war, als für die Schauspielkunst. Und jetzt ist diese Protagonistin, diese Person eben geläutert vom System. Und sie erkennt, was sie falsch gemacht hat und wirft sich eben mit voller Energie in einen Film und muss sozusagen jetzt eine letzte Herausforderung meistern. Kriegt sie den Oscar oder nicht? Und diese eine letzte Herausforderung ist dann natürlich auch in so einem wenn man so Storytelling-mäßig darüber nachdenkt, immer so ein sehr dramaturgisch wichtiges Element. Also das ist einfach ein richtig guter Stoff für eine richtig gute Geschichte, die sich richtig gut erzählen lässt. Und ich glaube, deswegen ist das so faszinierend.
Dann lass uns doch mal über The Last Showgirl sprechen mit Pamela Anderson. Funktioniert denn da dieses Erlösungsnarrativ?
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also ich muss leider sagen, dass ich den Film The Last Showgirl gar nicht so überragend fand. In dem Film spielt Pamela Anderson, du hast ja schon gesagt, ein Shelley, ein gealtertes Showgirl, deren Show nach über 30 Jahren abgesetzt wird. Wir hören mal kurz in einen kleinen Moment rein.
Was hat Murphy genau gesagt?
Dass die neuen Casino-Besitzer dem Laden ihren persönlichen Stempel aufdrücken wollen. Deshalb der Zirkus. Und die Show läuft richtig, richtig gut.
Wer steckt Geld in den Zirkus, der nicht der Cirque du Soleil ist, oder? Das ist doch bescheuert.
Als die anfing, unsere Donnerstag-, Freitag- und Samstagshows zu übernehmen, da wusste ich, dass das ein böses Zeichen ist.
Ach ja? Nein, wusstest du nicht.
Doch, natürlich, klar.
Wusstest du nicht?
Leute, warte doch mal.
Das stimmt nicht.
Leute, doch. Unsere Show ist legendär.
Ja, aber das Razzle Dazzle ist das Alte. Es ist die letzte Show dieser Art auf dem Strip.
Und diese Absetzung dieser Show, das ist existenziell. Andere Jobs für eine Frau jenseits der 50, die gibt's im Showbiz nicht, die gibt's auch anderswo irgendwie selten. Und Shelley versucht dann eben irgendwie die ganzen losen Fäden in ihrem Leben aufzusammeln, weil sie einfach für die Kunst sehr viel anderes sausen hat lassen, zum Beispiel ihre Tochter vernachlässigt hat. Also sie sucht jetzt wieder eben Kontakt zu ihrer mittlerweile erwachsenen Tochter. Sie überlegt auch, eine alte Flamme wieder aufzuwärmen. Und es dreht sich eben im Kern sehr viel um die Frage, wenn ich alles für meinen Job gegeben habe, wer bin ich da noch, wenn ich diesen Job verliere?
Und ist es denn, was würdest du sagen, für Pamela Anderson der perfekte Comeback-Film? Weil ich bin tatsächlich auch in den 90ern natürlich durchaus mit diesen trivialen Serien aufgewachsen und habe sie natürlich eher eingespeichert als seichte Schauspielerin.
Ja, total. Ich erinnere mich auch an so viele despektierliche Witze über Pamela Anderson. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, wenn man heute zurückblickt. Ja. Und diese Rolle des Showgirls, die ist Pamela Anderson natürlich auch ein bisschen auf den Leib geschrieben. Aber ich finde, dass The Last Showgirl an vielen Stellen ein bisschen unentschlossen darin wirkt, was er jetzt eigentlich erzählen will. Also will er die Stimmung hinter den Glitzerkulissen einfangen? Will er einen Film über eine Künstlerin sein, die alles gegeben hat? Oder eben, wie schon erwähnt, so ein Drama darüber, was es bedeutet, als Frau jenseits der 50 den Job zu verlieren und sich nochmal neu orientieren zu müssen? Irgendwie scheint der Film dann oft zu schwanken und erzählt dann in diesen Momenten, in denen er sich nicht so recht entscheiden kann, überhaupt nichts so richtig. Und er hat auch das Problem, dass leider die schauspielerischen Performances nicht so richtig gut aufeinander abgestimmt sind. Besonders fällt es dann auf, wenn Jamie Lee Curtis, die einfach auch eine fantastische Schauspielerin ist, zusammen mit Pamela Anderson in einer Szene zu sehen ist, Jamie Lee Curtis spielt die beste Freundin von Shelley, dem Showgirl, so eine solariumgebräunte Cocktail-Kellnerin. Und Curtis spielt Anderson einfach an die Wand. Das muss man leider wirklich so sagen.
Eieiei, okay. Ein hartes Urteil. Zumal ja doch ihre Performance, also die von Pamela Anderson, von den Kritikern gelobt wurde. Es gab ja beispielsweise auch eine Golden Globe-Nominierung für sie. Warum hat sie dich nicht als, ich nenne es mal, die Charakterdarstellerin überzeugt?
Naja, ich glaube halt, dass in diesen Szenen so eine Schauspielerin, die wirklich wahnsinnig gut ist, die wirklich die Charakterdarstellerin ist, also Jamie Lee Curtis, die prallt auf eine Schauspielerin, die in ihrer Karriere ja nie wirklich die Gelegenheit hatte, alle Register zu ziehen. Also Pamela Anderson war ja viel zu lange einfach in diesem Blonde-Bombshell-Image gefangen. Also sie hat die Bademeisterin in Baywatch gespielt, sie war Barbed Wire irgendwie, aber nie eine wirklich, sie hatte nie so eine Charakterrolle. Und da kämpft sie sich jetzt aber einfach Stück für Stück raus, mit einer vielbeachteten Autobiografie, die sie vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, in der sie auch sehr viel darüber geschrieben hat, wie schwer es für sie war, die ganze Zeit so objektifiziert zu lesen und in was für absurden Situationen sie sich dann auch teilweise wiedergefunden hat. Es gab eine Netflix-Doku über sie. Und ich finde auch, dass das alles in eine Zeit fällt, in der wir ja auch unsere Haltung zu diesen Klatsch-Promis aus den 90ern und Nullerjahren neu reflektieren. Also man denke nur an so Leute wie Prinzessin Diana oder Paris Hilton oder eben auch Britney Spears. Und ich finde, dass Pamela Anderson diese Neubewertung dieser Promis auch total gut verkörpert, weil sie ja wirklich immer eine dieser Schauspielerinnen war, die ja am aggressivsten eigentlich auf ihren Körper reduziert wurden. Sie hat ja jetzt auch für die Pressetour sich einen ganz neuen Look gegeben, hat nicht mehr dieses Make-up, das sie früher immer getragen hat, sondern sieht sehr natürlich aus, zeigt auch Falten und erzählt damit auch eine Geschichte über sich, nämlich die, dass sie diese Rolle des Sexsymbols auch abgelegt hat und jetzt eben eine absolut ernstzunehmende Schauspielerin auch sein will.
Also diese Zeitdiagnose, die du da gerade ansprichst, auch mit der Kritik daran, wie Frauen damals einfach auch reduziert wurden auf ihr Äußeres, das zeigt ja schon, finde ich, eine positive Entwicklung. Meinst du denn, dass sich Pamela Anderson damit wieder ins Rampenlicht gekämpft hat? Also kommen mehr Angebote, mehr Nominierungen? Gibt es da eventuell auch Referenzen zu anderen Stars?
Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass Pamela Anderson mehr Angebote kriegt und auch nochmal eine Chance kriegt auf die richtig großen Preise, weil sie, also man merkt in diesem Film The Last Showgirl schon, dass sie mehr kann, als sie in den 90ern zeigen durfte. Aber die Nachhaltigkeit solcher Comeback-Narrative ist halt schon noch immer sehr begrenzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Blaupause dafür denkt, Mickey Rourke in The Wrestler, The Last Showgirl ist auch ein Film, der ein bisschen ähnlich ist zu The Wrestler. Mickey Rourke galt ja auch mal als Star, fiel dann vor allem eben durch Alkohol- und Drogeneskapaden in Ungnade und durch kosmetische Eingriffe ist er dann auch aufgefallen und hat sich eben auch mit The Wrestler als Charakterdarsteller versucht zu etablieren. Hatte dann noch so zwei, drei andere hochkarätige Filme, hat in Iron Man 2 in einem Marvel-Blockbuster mitgespielt, Preise gewonnen. Und wenn man sich anschaut, was er jetzt spielt, dann sind es doch wieder einfach viele B-Movies, viele Actionfilme, kleinere Rollen, wenig große Filme. Also so interessant und viel beachtet diese Comeback-Geschichten sind. Hollywood lässt einfach diese ProtagonistInnen dann doch oft schnell wieder fallen. Deswegen bin ich halt auch wirklich gespannt, wie es jetzt bei Pamela Anderson weitergeht, weil auch ihre Performance in The Last Showgirl, die ist nicht perfekt, aber irgendwie trägt sie dann doch diesen Film und zeigt eben so, sie kann es.
Dann mach's doch mal konkret, also welche neuen Projekte stehen bei Pamela Anderson denn an?
Also aktuell hat sie wohl zwei Projekte in der Pipeline. Das eine ist ein Remake von Die nackte Kanone, diese Polizeiparodie mit Leslie Nielsen. Da muss ich ehrlich sagen, mir schwant so ein bisschen Übles. Die sind ja nie durch irgendwie so guten Humor aufgefallen, obwohl ich sie auch echt lustig fand. Und der andere Film, der klingt aber wesentlich spannender. Das ist eine europäische Produktion mit einem Drehbuch von Evthymis Philippou. Das ist einer der Stammdrehbuchautoren von Yorgos Lanthimos, den man für so Filme kennt wie Poor Things. Und das ist ein Remake eines italienischen Dramas aus den 50ern, glaube ich, ist es, mit der Faust in der Tasche. Und Pamela Anderson spielt da die Mutter einer ja ziemlich kaputten Familie. Und das, finde ich, klingt wiederum nach einer Rolle, in der sie vielleicht wirklich einfach die Gelegenheit bekommt, zu zeigen, was sie kann, vielleicht auch schauspielerisch mal ein bisschen frei zu drehen. Ich würde sie auf jeden Fall wünschen, weil ich habe es eingangs gesagt, wir alle lieben eine zweite Chance. Und ich finde, Pamela Anderson hat eine zweite Chance auch wirklich verdient.
Dem kann ich mich nur anschließen. Kai Sarabi über das Comeback von Pamela Anderson spielt die Hauptrolle im Film The Last Showgirl ab heute im Kino.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Bettina Ritter.
Finnland bleibt das Land mit den glücklichsten Menschen der Erde. Das Land im hohen Norden Europas sichert sich die Top-Platzierung in der weltweiten Glücksrangliste auch im 8. Jahr in Folge, wie aus dem aktuellen Weltglücksbericht hervorgeht. Dahinter folgen mit Dänemark, Island und Schweden wie im Vorjahr drei weitere Nordländer. Deutschland hat sich um 2 Ränge auf Platz 22 verbessert. Die Glücksforscherin Maike van den Boom sagte im Deutschlandfunk Kultur, in den nordischen Ländern werde den Menschen viel mehr zugetraut und ihnen damit auch vermittelt, jeder könne mehr tun. Die Forscherin warb dafür, mehr zu loben.
Ich denke es nicht nur und überlege mir, ach naja, das kann ich nicht sagen oder so, ich mach das halt einfach. Also in skandinavischen Ländern wirst du ziemlich überschüttet mit Komplimenten, wo wir schon wieder denken, Lob, pass auf, du kannst ja die Leute versauen. Ich habe mal einen Vortrag gehalten in Schweden, da habe ich gesagt, ja, in Deutschland sagt man ja, nicht gemeckert ist schon Lob genug. Okay. Da fingen die alle an zu lachen.
Die Glücksforscherin und Buchautorin Maike van den Boom. Für Millionen Menschen weltweit haben die Feierlichkeiten zum persischen Neujahrsfest Nowruz begonnen. Das Fest steht für den Übergang vom Winter zum Frühling und fällt jährlich auf den 20. oder 21. März, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. In Europa beginnt Nowruz am frühen Vormittag. Nowruz wird unter anderem im Iran, in Afghanistan und in kurdischen Gebieten gefeiert. Traditionell schmücken Menschen einen Tisch mit 7 symbolträchtigen Dingen, darunter Äpfel, Essig und Knoblauch. Außerdem werden Geschenke ausgetauscht. Seit 2010 ist Nowruz offiziell als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt. Die Latin Grammy Awards wollen sich mit einer neuen Kategorie Beste Musik für visuelle Medien dem Kino und Fernsehen annähern. Künftig werde Originalmusik für Filme, Fernsehsendungen, Videospiele und andere visuelle Medien ausgezeichnet. Das teilte die Latin Recording Academy mit. Voraussetzung sei, dass die Musik lateinamerikanische Rhythmen enthalte oder der Komponist iberoamerikanischer Abstammung ist. Zudem wird es künftig einen Preis für Songschreiber unveröffentlichter Aufnahmen geben, die die Traditionen und Wurzeln verschiedener Kulturen oder sozialer Gruppen widerspiegeln. Der Latin Grammy Award ist ein US-amerikanischer Preis für portugiesisch- und spanischsprachige Populärmusik, der seit 2000 jährlich an namhafte Künstler, Produktionsleiter und die Tontechnik verliehen wird. Die nächsten Latin Grammys werden im November in Miami verliehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Busat Yam, hallo, herzlich willkommen. Wenn in Städten und Gemeinden die AfD die Mehrheit gewinnt, eventuell auch irgendwann in Bundesländern regiert, was passiert dann eigentlich mit der Gesellschaft und Kultur? Der Dokumentarfilm Die Kunst, viele zu bleiben, hat gerade in Berlin seine Premiere gefeiert und ist eben dieser und anderen Fragen nachgegangen. Dokumentiert wurden Debatten und Kulturaktionen, die vergangenes Jahr in mehreren Bundesländern stattgefunden haben, initiiert vom Fonds Darstellende Künste, den gibt es seit 40 Jahren. Also ja, wie kann in Zeiten der teilweise extremen Polarisierung Kultur dazu beitragen, die Gesellschaft zusammenzuhalten und das vor allem auch in einer Zeit, wo die Kassen knapp sind und es radikale Kürzungen im Kulturbereich gibt? Christian Berndt.
Wir werden feiern, auch und gerade in finsteren Zeiten.
Zum 40. Geburtstag des Fonds Darstellende Künste in den Berliner Sophiensälen schlug Kulturstaatsministerin Claudia Roth kämpferische, aber auch besorgte Töne an. Der Fonds ist einer von 6 Bundeskulturförderfonds und er hat laut Roth mehr Bedeutung denn je.
Der Historiker Volker Weiß hat in seinem neuen Buch beschrieben, wie die extreme Rechte in Europa Geschichte und Demokratie zerstört. Die Kultur ist in diesem Glaubenskampf das erste Opfer.
Zum Jubiläum gab es eine Filmpremiere. 2024 hatte der Fonds eine Forenreihe unter dem Motto »Die Kunst, viele zu bleiben« veranstaltet. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, in denen 2024 gewählt wurde, fanden kostenlose öffentliche Diskussions- und Kulturveranstaltungen statt. Dabei ging es um die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Zeiten der Polarisierung, wie der Geschäftsführer des Fonds Holger Bergmann erklärt.
Es ist eine Form der eigenen Kunstproduktion, die eine Reise durch ein Land macht, was geteilt ist. Und die Frage stellt, ob die Kunst was ausrichten kann, mit dieser Teilung umzugehen oder nicht.
Und aus dieser Reise machte der Film- und Theaterregisseur Felix Mayer-Christian einen Dokumentarfilm unter dem Titel »Die Kunst, viele zu bleiben«, der am Jubiläumsabend vorgeführt wurde und in den nächsten Wochen bundesweit zu sehen ist. Eine Schauspielerin und ein Schauspieler reisen durch Deutschland und besuchen die Spiel- und Diskussionsorte der Forenreihe. Man erlebt Politikerinnen, Sozialarbeiter oder Kulturschaffende, die über Kunst demokratische Diskurse fördern und Orte wiederbeleben wollen. So wie die Leiterin des Phoenix Theaterfestivals Erfurt, Annika Happig.
Erfurt ist die einzige Landeshauptstadt, die kein festes Schauspielensemble mehr hat. Und da sagte eine Bewohnerin zu mir, hier stand früher ein Schwimmbad, da war ein Freilichtkino, da war die Bibliothek, da war das Café Mokka. Das gibt es alles nicht mehr. Wir haben hier nichts mehr. Und dann war für mich eigentlich klar, wenn sich das Theater der Stadtgesellschaft öffnen soll, dann müssen wir hierher.
So entstand die Idee für die Gründung des Theaterfestivals. Um solches Engagement geht es Mayer-Christian in seinem Film.
Also ich denke da an wunderbare Momente in Bitterfeld-Wolfen, wo ein Großteil der Projekte mit halt den Menschen aus der Stadt gemacht wurde. Ich glaube, einer der künstlerischen Co-Leiter nennt, irgendwie über 90% der Projekte waren partizipativ, wo große Teile der Stadtgesellschaft da gemeinsam mit den KünstlerInnen gefeiert haben und gestaltet haben und Sachen aufgeführt haben.
Mayer-Christian bewegt sich in seinen Filmen zwischen Kunst und dokumentarischem Erzählen. Er hat auch in Kriegsgebieten wie Afghanistan oder der Ukraine gedreht und dort Menschen in ihren Lebenswelten gezeigt. Auch in »Die Kunst, viele zu bleiben« verbindet Mayer-Christian persönliche mit gesellschaftlichen Fragen.
Ich erinnere mich an die eine Abgeordnete, die dann ganz klar schilderte, na ja, also für mich als afrodeutsche Person ist es einfach so, dass in meinem Umfeld jetzt die Koffer gepackt werden, weil wir wissen nicht, wie es sein wird, wenn die AfD hier an die Macht kommt, was dann aus uns wird.
In manchen Orten hat die AfD bereits die Mehrheit. Nach der Europawahl, so erzählen Künstler im Film, gab es Anrufe von AfD-Abgeordneten, die klar sagten, dass es künftig kein Geld mehr für ihre Kunstprojekte geben werde. Der Film fängt die Stimmung zwischen trotzigem Behauptungswillen und Verzweiflung anschaulich ein. In seiner Rede am Premierenabend beschrieb der Intendant der Wiener Festwochen Milo Rau den Film treffend.
Die Besuche auf Theaterfestivals wirken in dem Film auf mich ein wenig wie Treffen von Geheimzirkeln. Quasi die Zusammenkünfte der Swing Kids des 21. Jahrhunderts. Die Gespräche verströmen Wut, aber auch Ratlosigkeit. Mit einem Land, einer Gegenwart, in der das vage Gefühl einer Mehrheit im herrschenden Diskurs nicht vorzukommen, ausreicht, um die Demokratie abzulehnen, wie ein Soziologe an einer Stelle des Films sagt.
Trotzdem, meint Rau, muss die Kultur weiterkämpfen. Aber wie lange das noch möglich ist, angesichts der bundesweiten, teils radikalen Kürzungen im Kulturbereich, bleibt fraglich. Das findet Claudia Roth fatal.
Da spart man an einer vollkommen falschen Seite. Denn die Demokratiefeinde haben da, wo sie starken Einfluss haben, auf kommunaler Ebene, jetzt schon angefangen, Kultureinrichtungen unter Druck zu setzen, zu schließen, zu reduzieren. Und ich glaube, dem muss die demokratische Mehrheit etwas entgegensetzen.
Umso schockierender findet es die Kulturstaatsministerin, dass im Sondierungspapier von SPD und CDU für eine künftige Bundesregierung das Wort Kultur nicht vorkommt. Die Kunst, viele zu bleiben, demonstriert eindringlich, wie bedrohlich die politische Lage in weiten Teilen Deutschlands mittlerweile wahrgenommen wird und wie fraglich es ist, ob eine offene demokratische Kultur dort überleben kann.
Ja, und der Dokumentarfilm, der wird auf Festivals, Theatern, der freien darstellenden Künste auch zu sehen sein. Alle Infos dazu finden Sie im Netz auf fonds-daco.de. Punk, Glamour, Drag-Humor, queerer Aktivismus und schwarze Gegenkultur. Das alles vereint die US-amerikanische Künstlerin Vaginal Davis. Der Name, eine Hommage an die Aktivistin Angela Davis, nur eben mit sexualisierten Twist. Sie vereint aber darüber hinaus viele künstlerische Identitäten. Sie malt, performt, macht Filme, schreibt und singt. Vor 20 Jahren ist Vaginal Davis von L.A. nach Berlin gezogen und nun widmet ihr der Martin-Gropius-Bau eine umfangreiche Einzelausstellung. Sie heißt Vaginal Davis, fabelhaftes Produkt und ist ein Blick auf 5 Jahrzehnte künstlerischen Schaffens im Underground. Nur funktioniert das in einem Museum? Meine Kollegin Linda Schildbach hat sich die Schau vorab angesehen.
What a beautiful dress.
In einem bodenlangen pinken Kaftan, überzogen von zahlreichen Abbildungen ihres eigenen Porträts und dazu passendem pink-türkisen Kopftuch, betritt Vaginal Davis im Nina Simone-Stil ihre Ausstellung im Martin-Gropius-Bau. Miss Davis, fast 2 Meter groß, ist ein lebendes Kunstwerk. Ihr Outfit? Ein fabelhaftes Produkt.
It makes things just a little bit more special. That's what I feel.
Die Dinge einfach etwas besonders machen. Das passt zu Vaginal Davis' Wirken. Aus dem Alltäglichen heraus erschafft sie Kunst mit dem, was in ihre Finger fällt. Altes Make-up, Nagellack, Lippenstift nutzt sie für ihre Frauengemälde. Aus Pappmaché, Schlafzimmergegenständen und sogar Brot werden Installationen. Mit ausgeschnittenen Fotos, schwulen Pornos und Zeichnungen erstellt sie Collagen und Zines, die den frühen feministischen, queeren Punkgeist der 80er und 90er Jahre in Los Angeles prägten. Für den schwedischen Kurator Henrik Volkerts eine Herausforderung.
Eine wichtige Frage war, wie holt man diese Historie von Nachtclubs, Theatern und privaten Wohnungen, all diesen nicht-institutionellen Räumen, in ein Museum.
In Stockholm, wo die Ausstellung zuerst Station machte, entschied sich Henrik Volkerts vom Moderna Museet, Vaginal Davis' Kunst auf verschiedene Orte zu verteilen. In Berlin erstreckt sich die Schau auf 10 Räume. Wichtig war es Volkerts, nicht zu versuchen, die Zeit von damals, dem L.A. der 80er und 90er Jahre nachzuahmen, sondern den Zeitgeist, die Impulse für Vaginal Davis' kreatives Schaffen zu zeigen.
Ihre Arbeit hat immer diesen Impuls der Fantasie, der ihr erlaubt, sich die Welt, in der wir leben, neu zu erschaffen. Diese Kraft ihrer Arbeit wollten wir zeigen, dass, egal wo man ist, ob in einer schicken Institution oder einem Nachtclub, man sich immer eine eigene Welt und eigene Szene schaffen kann mit Gleichgesinnten.
Szenen vom letzten Clubsucker-Abend 1999, ihrer berüchtigten sonntäglichen Punk- und Performance-Reihe in Los Angeles, flackern über 4 Bildschirme in einem dunklen Raum und zeigen Vaginal Davis als Gastgeberin und Terrorist-Drag, Freude und Widerstand in Aktion. Die metallenen Tische und Stühle im Raum sorgen für die Nachtclub-Atmosphäre. Überall liegen Flyer ihrer verschiedenen Musikprojekte wie Afro Sister und Cholita. Wie im Kino fühlt man sich dagegen im Raum nebenan. Original-Klappsitze aus dem Arsenal-Kino, ein wichtiger Berliner Ort für Davis, laden ein, den wegweisenden Kurzfilm The White to be Angry anzuschauen. Ein Wortspiel und eine ironische Dekonstruktion von Rechtsextremismus, weißer Vorherrschaft in den USA und homoerotischen Sehnsüchten zweier junger Männer vor Südstaatenflaggen. Ein Film, der sich heute schon wieder unheimlich aktuell anfühlt. Doch die Prise Humor, mit dem all der Hass vorgeführt wird, tut gut.
Wir alle in der Queercore-Szene wie G.B. Jones und Bruce LaBruce in Toronto haben unsere kleinen Szenen mit Übertreibung viel größer dargestellt, als sie waren. In den 80er Jahren gab es eigentlich nur eine Handvoll Leute in all diesen Städten, die sowas machten. Aber in unseren Scenes sah es so aus, als wären wir eine riesige Bewegung. Und später wurde es dann eine riesige Bewegung.
Erzählt Vaginal Davis. Ihr Selbstbewusstsein und Vertrauen in sich wurzelt auch in der Literatur. Ein ganzer Raum widmet sich deshalb Vaginal Davis' erster Ausstellung mit 8 Jahren über die Romanreihe Oz von L. Frank Baum. Anders als die Hollywood-Verfilmung sind die Bücher sehr queer und feministisch.
Da gibt es diese Figur General Ginger im zweiten Buch. Dort baut ein 14-jähriges Mädchen eine Armee auf, um das Land von Ost zu übernehmen und zu regieren. Ein Staatsstreich. Wer würde sich dazu nicht hingezogen fühlen? Als ganz junges Kind habe ich die Möglichkeiten darin gesehen. Und es hat mich ermutigt, mein zurückgezogenes Leben viel größer zu sehen.
Und einen Einblick in 5 Jahrzehnte dieses vielfältigen künstlerischen Schaffens zu bieten, das gelingt der Ausstellung Vaginal Davis' fabelhaftes Produkt sehr gut. Gerade weil sie es schafft, den spontanen Do-it-yourself-Charakter der Kunst auf die Ausstellung zu übertragen. Ob durch Wandkritzeleien, Musik, farbprächtige Räume, große Installationen von Palmen und Sunset Boulevard-Kinodekorationen oder eben, weil die Besuchenden selbst aktiv werden können und am Kopierer zum Beispiel selbst Scenes erstellen dürfen oder an Hörstationen Vaginal Davis' literarischen Monologen lauschen können. Die Installationen von Vaginal Davis und auch dem Berliner Kunstkollektiv Cheap geben der Schau wiederum Tiefe. Denn bei aller Leichtigkeit ist Gesellschaftskritik ein wichtiger Bestandteil ihrer Kunst, die immer auch schwarz, queer, feministisch und politisch ist. Nach Berlin geht die Ausstellung ins New Yorker MoMA PS1. Ob das in Zukunft auch noch so möglich gewesen wäre, da ist sich Vaginal Davis selbst nicht sicher. Aber sie plädiert, die Hoffnung zu bewahren und zusammenzuhalten.
Man kann nicht einfach aufgeben. Ich habe auf jeden Fall weitergemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine Wanderausstellung in diesen großen Städten habe. Das hat es noch nie gegeben.
Linda Schildbach über die Ausstellung Vaginal Davis, fabelhaftes Produkt. Ab morgen bis zum 14. September im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu sehen. Und dann ab Oktober wird sie dann in New York im MoMA gezeigt.